Ja, wir wollen in Apostelgeschichte 9 weitergehen. Wir sind ja so auf der Langzeitreise durch die Apostelgeschichte gerade und ich mache das ein bisschen überlappend mit der letzten Predigt, nämlich ab Vers 10 bis Vers 31. Und da geht es um die ersten Schritte eines großen Mannes. Man redet ja manchmal von den letzten Worten großer Männer oder großer Persönlichkeiten, die sollen da eine besondere Bedeutung haben, also Goethe auf dem Sterbebett soll ja gesagt haben, mehr Licht. Dann haben also Generationen von Gymnasiasten darüber philosophiert. Manche haben gesagt, das war einfach frankfurterisch. Und er hat gesagt, der wollte eigentlich sagen, mehr Licht hier so schlecht. Aber da wird sehr, sehr oft wird aufs Ende geschaut. Und wenn wir uns Paulus angucken, um den es hier geht, dann sieht man also diese dramatische Bekehrung auf der Straße nach Damaskus, wie er da vom Pferd stürzt. Weiß gar nicht, das Pferd kommt ja gar nicht vor in der Geschichte, aber egal. Und dann sehen wir ihn als nächstes als großen Prediger vor Menschenmassen oder da auf seinen Missionsreisen. Aber der ist ja nicht von da nach da gesprungen, sondern der ist auch zu Fuß gegangen und es gab einen Weg. Und er hat irgendwo einen Anfang gehabt. Und ich finde das ja spannend, da drauf zu schauen. Ja, wie ging das eigentlich bei ihm los? Und ich glaube, das war schon ungewöhnlich. Da werden wir uns nicht so sofort drin wiederfinden. Aber ich glaube doch, wir finden da manche Ermutigung auch für uns, wenn wir so unseren Weg mit Jesus gehen. Ich möchte das lesen, Apostelgeschichte 9, ab Vers 10. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Und gerade vorher hatte Saulus diese Begegnung mit Jesus auf der Straße und ist für 3 Tage erblindet. Der Herr sprach zu Hananias: Steh auf und geh in die Straße, die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Übrigens, merkt ihr das, kennt ihr das auch, dass wir Gott ganz viele Dinge erzählen, die er eigentlich auch schon weiß? Der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin. Denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen: Ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den Hohepriestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Amen. Erste Schritte eines großen Mannes. Wir haben hier einen Mann namens Saulus, der ist uns ein paar Mal jetzt begegnet. Erstmal als eine Randfigur bei den Verfolgungen der Christen. Jemand, der da assistiert und der dann aber sehr schnell in Führung geht. Und eine der zentralen Figuren ist, wenn es darum geht, die Christen zu verfolgen. Und Jesus begegnet ihm auf der Straße nach Damaskus und alles wird anders. Er ist noch nicht der große Völkerapostel, sondern er ist nicht unbekannt, aber sie kennen ihn ganz anders. Sie kennen ihn als der, vor dem man sich verstecken muss. Sie kennen ihn als den, der die Christen umbringen will. Und Jesus dreht ihn komplett um und stellt ihn auf einen neuen Weg. Und wir sehen hier zum einen außergewöhnlich für einen jungen Gläubigen, also da eine unglaubliche Dynamik von Anfang an. Also er ist ein paar Tage da und dann fängt er an zu predigen. Und nicht so wie ich, als ich das erstmal gepredigt habe und alle haben gesagt, naja, das wird schon noch. Und so, manche warten immer noch. Sondern er gibt richtig Gas von Tag 1. Und gleichzeitig von Anfang an sind da enorme Widerstände. Sind da enorme Gegenkräfte. Und sehr leicht hätte diese Geschichte schon ganz schnell zu Ende sein können. Und ich glaube, es ist spannend, wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen und schauen, was für Kräfte sind da am Werk und wie werden die Schwierigkeiten, die auftreten, dann überwunden. Und natürlich, was können wir daraus ziehen? Ja, betrifft das auch uns? Also eine starke Dynamik, er geht ab wie eine Rakete, ein Mann startet durch. Und man muss sich das wirklich anschauen. Also schon direkt am Anfang ist diese Berufung da. Jesus sagt das zu dem Hananias, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss und das ist schon der Widerstand und ich will ihn stellen vor Könige und vor Heiden und vor das Volk Israel. Da ist eine große Berufung auf dem Leben von diesem Saulus und schon nach wenigen Tagen geht das los. Er war wenige Tage in Damaskus und predigte alsbald in den Synagogen. Ja, da hat er natürlich sofort Predigtlizenz gekriegt, weil die kannten ihn ja. Die hatten nur eine etwas andere Predigt erwartet, als sie ihn eingeladen haben. Ja? Stell dir das mal vor. Weiß nicht, der große Parteiführer kommt oder der große Imam kommt oder der große, ich weiß nicht was. Und man denkt, nanu, so haben wir den eigentlich nicht gebucht. Und er hat Kraft in seiner Predigt. Er beweist, dass Jesus der Messias ist. Natürlich aus dem Alten Testament beweist er das. Er treibt seine Zuhörer in die Enge, heißt es sogar. Was für eine Vollmacht ist da? Und dann geht er den Weg zurück nach Jerusalem. Da ist er gerade erst hergekommen, vor 2 Wochen vielleicht, kann man so hochrechnen. Da haben sie ihn losgeschickt mit einer klaren Mission, so ein Killerkommando, ja, wer im Kino ist oder so. Ne? Und jetzt kommt er wieder und die erwarten jetzt seinen Einsatzbericht. Und irgendwie hat sich der Marschbefehl geändert. Und er sucht jetzt wieder die Christen in Jerusalem. Kein Wunder, dass die sich verstecken, oder? Sagen, ja, der hat uns vor 2 Wochen auch gesucht. Jetzt war der mal kurz weg. Jetzt ist er schon wieder da. Ich finde das ich finde es nicht erstaunlich, dass die Angst vor ihm haben. Aber ich finde das erstaunlich, dass dieser Saulus das auf sich nimmt. Der ist ja ein schlauer Mensch. Der kann sich ja ausrechnen, dass die nicht auf ihn gewartet haben. Es wäre der Weg des geringsten Widerstandes, es wäre ein ganz anderer. Ich gehe erstmal woanders hin, ich gehe gleich nach Hause, ich bleibe in Damaskus, baue mir da vielleicht er hat ja dann gleich Jünger auch, das ist auch interessant, seine Jünger ließen ihn da im Korb runter, ein bisschen James Bond auch da, ne? oder Indiana Jones oder so. Also er hätte ja mit denen da weitermachen können, seine eigene Bewegung starten, aber er geht diesen Demutsweg, Anerkennung zu suchen, Annahme zu finden von den Aposteln in Jerusalem. weiß, dass er sich da wahrscheinlich eine Abfuhr holen wird. Aber ihm ist diese Einheit so wichtig, dass er diesen Weg geht. Und wenn wir so die ersten Schritte anschauen, dann würde ich sagen, es ist offensichtlich. Zum einen, natürlich, dieser Mann hat schon immer viel Energie gehabt. Er zählt das ja später auch mal auf, was er alles schon vorzuweisen hatte, bevor er Christ wurde, nach dem Gesetz untadelig und so weiter, ein Hebräer von Hebräern. Also der Mann hat einfach Energie. Die hat Gott ihm in die Wiege gelegt sozusagen. Aber wir sehen jetzt eben auch, wie der Heilige Geist wirklich Besitz von ihm ergreift und ihm diese Vollmacht gibt, diese Erkenntnis aus Gottes Wort. Der ist nicht erstmal zu Petrus gegangen oder zu Jakobus und hat gesagt, jetzt erzähl mir doch mal, was hat Jesus euch alles genau erzählt? Der hat ja diese Schulung bei Jesus nicht gehabt, die Jünger hatten, die anderen. Und trotzdem predigt er hier von Anfang an mit Autorität, mit Klarheit einfach die Wahrheit Gottes. Also der Geist Gottes ist in einer ungewöhnlichen Weise, mit einer ungewöhnlichen Kraft, mit einer ungewöhnlichen Salbung auf diesem Mann. Faszinierend. Und dann lässt der Widerstand nicht lange auf sich warten. Und das ist wiederum auch nicht, ja, auch das soll einen nicht überraschen. Wenn ein Mensch anfängt, mit Jesus Schritte zu gehen und dem Heiligen Geist zu folgen, dann, ja, wird manches besser, natürlich. Das ist der beste Weg, den du gehen kannst mit Jesus. Aber manches wird auch schwieriger. So neulich sagte zu mir jemand, ja, ich habe mich für Jesus entschieden, weil die mir gesagt haben, dann bist du deine Probleme los. Und ich habe gemerkt, das funktioniert nicht. Und was mache ich denn jetzt? Und so, warum folge ich denn jetzt Jesus eigentlich? Dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was heißt denn das eigentlich, Jesus zu folgen? Also wenn du ein ruhiges Leben haben willst, dann ist Jesus nicht so eine gute Idee.
Amen.
Pia, könnt ihr nach Details fragen, wenn ihr wollt. Wenn ihr leben wollt, was auf Dauer Sinn macht, dann weiß ich nichts Besseres als Jesus, ja, um das gleich dazu zu sagen. Amen. Danke. Also jetzt gerade jemand, den ich begleite, sagt, ja, also bevor ich jetzt wieder angefangen habe mit Jesus, war irgendwie alles relativ ruhig. Und jetzt kommen plötzlich die Stürme auf allen Seiten und die Kinder drehen durch und der Ehemann spielt verrückt und alles fällt auseinander. Weil natürlich dein System irgendwie überhaupt ins Wanken kommt, aber auch weil es eine Kraft gibt, weil es einen Bösen gibt, der genau das verhindern will, dass du einen guten Weg mit Jesus gehst. Also ich bin wirklich keiner, der hinter jedem Busch einen Dämon sieht oder sagt, ja, ich habe verschlafen, komm zu spät in den Gottesdienst, der Teufel wollte nicht, dass... Ja, wahrscheinlich warst du einfach zu lang wach gestern. Aber wir müssen das trotzdem sehen als Realität. Wenn du im Fronteinsatz bist, ich mag eigentlich keine militärischen Bilder, aber du bist im Fronteinsatz und du denkst, du gehst einfach nur spazieren, dann bist du in riesiger Gefahr, weil du nicht weißt, was da kommen könnte. Also wenn du mit Jesus Schritte gehst, dann kann es ungemütlich werden, einfach weil der Teufel, solange du schläfst, als Nicht-Christ oder als Christ, da wirst du nicht gefährlich für ihn. Ja, er hat noch nichts mehr dagegen unbedingt, wenn du hier in den Gottesdienst gehst. Schockierende Nachricht. Solange du hier weiter dämmerst und dann wieder nach Hause gehst, als wäre nichts gewesen. Wenn du anfängst, wirklich Schritte im Glauben zu gehen, dann wird es halt ungemütlich. Und Saulus bemerkt das sehr schnell. Und wir haben gleich in diesen Versen, die ich gelesen habe, gleich 4 Krisen. Und die sind interessanterweise immer abwechselnd intern und extern. Also das ist fast spiegelbildlich in Damaskus. Erstmal gibt es das Problem, ja, werden denn die anderen Gläubigen, die es da schon gibt, die er gerade noch fangen wollte, werden die ihn aufnehmen? Und dann kommt der Angriff von außen, nämlich seine ehemaligen Partner, setzen ihn jetzt ganz oben auf die Liste und verfolgen ihn und bedrohen ihn mit dem Tod. Und dann kommt er nach Jerusalem und da wiederholt sich das. Ja, die erste Krise ist, ja, finde ich Gemeinschaft mit den Christen hier. Und dann kommt wieder auch die Verfolgung von außen. Und das ist eine Situation, wo alles auf der Kippe steht. Also, der hätte ganz schnell entmutigt sein können, sagen, also wenn das hier diese Sache mit Jesus ist, weiß ich auch nicht, so toll scheint das nicht zu funktionieren. Oder er hätte eben sein eigenes Ding machen können, habe ich eben schon gesagt. Und viele Sekten, also wenn ihr in die Kirchengeschichte geht, viele Sekten sind an dem Punkt entstanden, dass da ein Aufbruch war, den drumherum niemand verstanden hat oder der abgelehnt wurde von den etablierten Christen. Und dann haben die halt ihr eigenes Süppchen gekocht. Und das wurde dann irgendwann sehr versalzen oder sehr schräg. Und so entstehen Spaltungen von Anfang an. Und schlicht und ergreifend natürlich, sie hätten den Saulus kriegen können und ihm ja seinen Weg ein Ende setzen können, bevor er richtig angefangen hat. Und ich weiß, Gott ist souverän und er findet seine Wege, aber in, ja, überhaupt das Christentum, den christlichen Glauben sich vorzustellen ohne Paulus, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also kritische Situation. Gott möchte hier wirklich was tun mit diesem Mann, haben wir später dann gesehen. Aber hier steht alles auf der Kippe. Schon gleich am Anfang. Und die spannende Frage ist, was passiert denn jetzt? Ja, wie kommt er da durch sozusagen? Wie geht die Geschichte weiter? Und das ist eigentlich der Punkt, über den ich mit euch reden will. Gott hat ja alle Mittel und Wege. Er hat hier schon Visionen geschickt, eine Stimme vom Himmel und ein helles Licht und ja, ein Apostel fällt vom Pferd, was gar nicht da ist und so weiter. So hätte er ja mal weitermachen können. Saulus, sei nicht entmutigt, die haben das halt noch nicht gecheckt und so, mach einfach weiter. Oder die Verfolger blenden, ich habe gerade 2. Mose wieder gelesen, ja, und dann kommt der Windwirbel und dann werden sie alle verwirrt und so weiter. Ja, aber das macht er nicht. Hier passieren keine Zeichen und Wunder, außer dass Menschen sich rufen lassen von Gott. Und das ist gut, das ist auch ein Wunder. Da ist ein Hananias, über den haben wir letztes Mal schon gesprochen. Ich habe gefragt, für wen bist du, kannst du ein Hananias sein? Der lässt sich tatsächlich rufen. Und manchmal sitzen wir auf unseren Ohren oder so und ja, Gott redet gar nicht zu mir, weil ich so viel mit anderem mich fülle. Er hört sehr klar hier die Stimme Gottes. Das ist gar nicht das Problem. Dann dem auch zu folgen, was Gott sagt, das ist ein viel größeres Problem. Nicht aus Bequemlichkeit in seinem Fall, das ist vielleicht manchmal unser Ding, sondern weil er sagt, was, zu dem soll ich gehen? Herr, hast du dir das ganz gut überlegt? Ich habe das eben so angedeutet, ja, wie er dann Gott auflistet, was das für ein Typ ist, falls ja, der Herr das vergessen hat. Aber er lässt sich dann drauf ein. Und das ist so großartig. Dass, ja, wenn Kinder Gottes sich so auf solche unmögliche Missionen schicken lassen, dann jetzt geh zu dem hin. Du musst das jetzt noch nicht verstehen. Aber tu, was ich dir sage, vertraue mir. Und er geht zu ihm hin, und ich habe darüber schon gesprochen, und er geht zu diesem Mann und sagt, lieber Bruder Saul, also das ist der ihn gerade noch umbringen wollte. Ja, das ist ganz gut. Also er hätte ja irgendwie hier, weiß ich, an der Tür übrigens jetzt so und so, Jesus sagt so und so, er geht wirklich zu ihm hin, er macht sich eins mit ihm. Er glaubt Gott an dieser Stelle, er glaubt Gott sein Werk in diesem Saulus. Er hat noch nichts von Saul gesehen, was ihn zu der Überzeugung kommen ließ. So nach dem Motto, der muss sich erstmal bewähren oder so, ich will erstmal gucken, was das für einer ist. Da gab es noch nichts zu gucken. Aber er geht diesen Vertrauensschritt. Ich musste an diese Geschichte denken, ich hatte sie nicht mehr ganz parat. Viele von euch kennen Corrie ten Boom, niederländische Christin, die in der Nazizeit Juden versteckt hat und dann auch ins Konzentrationslager kam und überlebt hat. Durch auch ja, viel Eingreifen Gottes. Und dann ist sie, glaube ich, in München Jahre später und hält einen Vortrag über Vergebung und predigt. Und nach der Veranstaltung kommt ein Mann zu ihr, um, ja, bittet, dass sie mit ihm betet oder so. Und sie erkennt den wieder. Und das war einer der Wachleute aus dem KZ, der Christ geworden ist. Und der steht vor ihr. Wie reagierst du in der Situation? Was geht dir da durch den Kopf? Kommst du da zu diesem Punkt, zu sagen, lieber Bruder Saul, das ist wirklich ein Zeichen und Wunder. Ich habe gerade gesagt, die geschehen hier nicht. Das ist gelogen. Das ist wirklich ein Wunder Gottes, dass Gott diese Brücke baut. Wir hören das immer wieder aus muslimischen Ländern. Menschen kommen zum Glauben an Jesus und suchen dann Kontakt zu anderen Christen und finden den nicht, weil die auch zu Recht Angst haben, das könnte jetzt ein Spion sein. Das könnte irgendwie die Religionspolizei sein, die uns infiltrieren will. Und das ist, wie hier bei Saulus, eine extrem kritische Situation. Finden die Anschluss? Oder gehen die, sagen, ja, nee, die wollen mich ja auch nicht haben, dann kann ich auch wieder zurückgehen. Also Hananias lässt sich hier von Gott herausfordern, lässt sich senden. Saulus hat dann schnell seine Jünger, vielleicht Menschen, die schon gleich zum Glauben gekommen sind, die ihm folgen hier in Damaskus, die ihm über die zweite Krise helfen, die ihn aus der Stadt befreien. In diesem Stunt da die Stadtmauer runter. Hollywood freut sich. Und dann kommt er nach Jerusalem und da ist wieder diese Herausforderung. Und hier ist ein anderer Mann, dem wir auch noch wieder begegnen werden in der Apostelgeschichte. Einer der ganz Großen in der frühen Kirche, obwohl der immer in der zweiten Reihe ist. Das ist der Barnabas. Das ist der Barnabas, das ist so der Mentor im Neuen Testament. Der am Anfang leitet, später das erste Missionsteam, das leitet Barnabas. Saulus ist da so als Mitarbeiter dabei. Und ganz schnell dreht sich das, weil der Barnabas erkennt, hier ist jemand, den will ich fördern, den will ich in Leitung hineinbringen. Manchmal haben ja Leiter Angst davor, jemanden neben sich groß werden zu lassen. Das kennen wir so in der Politik oder in der Wirtschaft und manchmal vielleicht sogar in Kirchen, dass jemand klein gehalten wird, ja, weil der wird mir bedrohlich, der will meinen Job oder so. Es gibt diese Grundregel, work yourself out of the job. Arbeite dich selbst, ja, also arbeite so, dass andere deine Arbeit übernehmen. Und im Reich Gottes gibt es immer noch genug Arbeit, also da muss man keine Angst haben, dass da nichts mehr zu tun ist hinterher. Barnabas lässt sich wiederum senden. Und er nimmt Kontakt auf mit diesem Saul und er hört und er sieht, was Gott getan hat und er führt ihn dann bei den Aposteln ein. Er nahm ihn zu sich. Ja, wo wohnst du eigentlich jetzt? Ja, du kannst nicht mehr zurück ins Gästehaus vom Hohepriester. Schlechte Idee. Dann kommst du zu mir und führte ihn zu den Aposteln. Und er erzählt denen dann das Zeugnis von Saulus. Weil der natürlich Glaubwürdigkeit hat. Wie gut, wenn es solche Leute gibt. Wie gut, wenn wir solche Leute sind. Und dann geht es weiter, auch die Geschwister, die Brüder, heißt es hier, in Jerusalem führen dann den Saulus weiter auf seinen Weg, als er dann wieder verfolgt werden soll. Und die Lektion, die hier drin steckt, die wir mitnehmen, ist das. Also Saulus ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung. Ich glaube, da können wir uns ganz schnell drauf einigen. Das ist eine Jahrtausendgestalt von seiner Begabung, von der Kraft, die Gott da in ihn hineingelegt hat, von der Energie, wenn man sich seine Biografie anguckt und er listet dann mal auf, wie oft er Schiffbruch erlitten hat und wie oft er verprügelt worden ist und so weiter. Und dann steht er auf und läuft weiter und macht weiter. Das ist unglaublich. Und man spricht so in der Leitungsentwicklung auch von einem Self-Starter. Ja, der braucht nicht viel Coaching, Mentoring, Beratung, sondern der macht einfach. Der hat schon in der Schule irgendwie eine Firma gegründet und also es gibt ja solche Typen, kennt ihr? Also so, in Amerika wird diese Kultur mehr gefeiert als bei uns, glaube ich. Einer, der einfach losstartet. Und so einer ist Saulus sicherlich. Der wird nicht von jahrzehntelangen Seelsorgesitzungen berichtet. Aber selbst der begabteste Christ und selbst der stärkste Self-Starter braucht andere, die ihn fördern. Das ist einfach der Punkt hier. Auch der Saulus braucht diese anderen um ihn rum. Und ohne die wäre er nicht dahin gekommen, wo er hingekommen ist. Und das stellt uns dann vor zwei Fragen. Wow. Will der rein oder will der raus? Das ist die Frage. Das ist wie im Zoo, ne? Die Löwen denken, vielleicht wir sind hinter Gittern, ja? Also zwei Fragen. Das erste ist, gibst du anderen die Chance sozusagen, dich zu fördern? Gibst du dich selbst so in die Gemeinschaft hinein? Es gibt ganz viele Christen, die mit Jesus leben und die völlig losgelöst von Gemeinde leben, von Gemeinschaft mit anderen leben oder halt sich punktuell irgendwo mal Kontakte suchen, aber eigentlich niemandem die Chance geben, sie richtig kennenzulernen. Ich habe mal die Schätzung gelesen, dass das ungefähr die Hälfte der wiedergeborenen Christen in Deutschland lebt nicht irgendwo integriert in Gemeinde. Und dann, es gibt fantastische Angebote, es gibt im Internet viel bessere Predigten als hier. Aber es gibt nicht dann diese Möglichkeit, dass jemand dich kennenlernt, dass jemand in dein Leben hineinsprechen kann. Dass jemand da ist, der dich vielleicht zu den Aposteln führt, sozusagen, wie hier der Barnabas das macht. Und das ist eine Frage, ja, lasse ich das überhaupt zu? Mancher sagt, ich habe keinen Mentor und ich habe keinen, der mal in mein Leben spricht, aber ich gehe auch jeglicher verbindlicher Gemeinschaft aus dem Weg. Und wenn du hier alle 4 Wochen in Gottesdienst kommst, dann sagst du, auch schön, der ist mal wieder da, aber der geht wahrscheinlich sonst woanders fest hin oder wir wissen es nicht. Und dann wird nicht so viel passieren. Und es ist gut, das aktiv zu suchen. Und die andere Frage, das ist dann die Seite der Gemeinde und da sind wir ein Teil davon. Übernimmst du diesen Part? Bist du ein Hananias für andere? Bist du ein Barnabas für andere? Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Leiter, wenn du einen Bereich leitest, wenn du, ja, du musst gar nicht auf Gemeindeleitung sein, wenn du ein Team hast, zu gucken, okay, wie kann ich hier Leute aufbauen? Nicht nur, okay, ich habe einen, der da auch noch die Arbeit macht, schön, ich hoffe, der will nie was anderes machen, aber ich habe keine Lust, das zu machen, sondern investiere ich in Leute, dass sie wachsen, dass sie den nächsten Schritt gehen, dass sie vielleicht irgendwann meinen Job machen können. Aber das betrifft nicht nur Leute in Leitung, sondern wo du bist, wo du in Gemeinschaft bist, wo du im Hauskreis bist, wo du einfach in Beziehung bist. Mache ich dem anderen Mut? Sag, okay, was ist denn jetzt, du kommst jetzt hier schon 2 Jahre, wie sieht das aus? Hast du einen Hauskreis? Wie sieht das aus mit Mitgliedschaft? Wie sieht das aus? Wir haben hier jedes Mal auch auf der Folie noch Bereiche, wo wir Mitarbeiter suchen, wo du reinkommen kannst, auch mitzudienen und dann auch weiter zu wachsen. Es gibt manche Dienste, da ist es leichter, erstmal einzusteigen und andere dann auch nächsten Schritte zu gehen. Der Hebräerbrief sagt das mal sehr auf den Punkt gebracht, in Hebräer 10, warum wir regelmäßig beieinander sein sollen. Nicht ein guter Christ geht immer in Gottesdienst, das ist nicht der Punkt, sondern Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Aufeinander Acht haben, einander an, also nicht nur nebeneinander sitzen und in die gleiche Richtung gucken. Einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Deshalb hatten wir hier den Hauskreis vorhin vorne, weil das so ein Raum sein kann, wo das geschehen kann. Und das, ich freue mich darüber, wo das schon passiert bei uns. Und wo ich das erleben darf, wo ich das selber in meinem Leben erleben durfte, dass ich gefördert wurde. Und da bin ich sehr dankbar für. Aber ich glaube, wir können und ich glaube, wir müssen da viel besser werden als Gemeinde. Und da sind wir nicht, glaube ich, da, wo Jesus uns haben will, dass wir so einander auch stützen und tragen und den nächsten Schritt zeigen. Und das ist ein Bekenntnis, aber das ist auch was, wo wir im Ältestenkreis im Gespräch sind, sagen, okay, wie können wir konkret als Leitung, als Gemeinde da die nächsten Schritte gehen? Und das wird uns dieses Jahr intensiv beschäftigen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, ich weiß immer gar nicht, wo die herkommen. Es wird immer behauptet, auf jeden Fall ist es ein afrikanisches Sprichwort. It takes a village to raise a child. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Da sind wir als Gemeinschaft drin. Das ist für das Kind nicht immer so lustig, vielleicht, wenn das ganze Dorf da, also wer im Dorf groß geworden ist, kann dazu was sagen. Aber ihr versteht, worum es geht. Wir sind da als Gemeinschaft gefragt. Das betrifft hier unsere Arbeit mit den Kindern ganz, ganz konkret natürlich, aber das betrifft jeden von uns. Denn ich würde das auch übersetzen, sagen, it takes a church to raise a disciple. Also es braucht eine ganze Gemeinde, einen zum Jünger zu machen. Das ist unser Auftrag, macht zu Jüngern. Das heißt nicht, bringt Leute dazu, ein Gebet nachzusprechen. Das ist ein entscheidender Schritt, dass ich irgendwann sage, Jesus, ja, ich will dir folgen. Aber dann geht es natürlich, folgen, da ist ja eine Bewegung drin. Und wie finde ich diesen Weg? Dafür brauche ich die Brüder und Schwestern. Dafür brauche ich nicht einen Pastor oder zwei oder einen Hauskreisleiter und das ist dann sein Job, sondern da sind wir miteinander gefragt. It takes a church to raise a disciple. Und ich wünsche mir, dass wir viel stärker darin werden, Jüngermacher zu sein in dieser Stadt, in dieser Welt. Gott hat uns hier fantastische Möglichkeiten gegeben und schon viel geschenkt. Aber ich glaube, wir sind gerade erst so richtig am Anfang. Und da sind wir miteinander gefragt. Und wenn das geschieht, dann will Gott sich wirklich verherrlichen. Und ich will noch mal in unseren Text schauen, der letzte Vers. Das ist so eine Zusammenfassung. Was passiert hier? Vers 31. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien. Das ist okay, der Kopf sozusagen des Regimes hier, dieser Verfolgung, der ist weg als in dieser Funktion. Das ist natürlich gut. Also der Gestapo-Chef ist irgendwie weg vom Fenster. So hatte die Gemeinde Frieden und dann geht es aber weiter und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich, wuchs unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Und ich glaube, da, wo wir so füreinander da sind, als Gemeinde Jesu, da kann es nach vorne gehen. Da kommen Menschen dazu, da kommen Menschen weiter und laden wieder andere ein. Und da entsteht eine Dynamik, ist ja schon da bei Saulus, sie hätte nur gestoppt werden können. Und wir sind manchmal ganz gut darin, Dynamik zu stoppen oder versickern, versanden zu lassen. Aber da, wo wir unseren Part übernehmen, so wie Gott sich das gedacht hat, hat diese Dynamik auch Freiraum. Und ich wünsche mir das, dass wir das erleben in diesem Jahr, in einer ganz neuen Weise. Und wer weiß, wer schon unter uns sitzt, was für Saulusse hier sind, oder Barnabasse, oder Barnabas, Barbaras, die wir vielleicht noch gar nicht sehen. Ich glaube, Gott wird uns überraschen. Herr, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust. Und wir danken dir, dass du mit ungewöhnlicher Kraft Menschen rufst und ziehst und ja, um ihr Leben wendest, wo wir es nie gedacht hätten. Ja, wer hätte von Saulus irgendwas Gutes erwartet? Und du tust wunderbare Dinge. Und du tust auch wunderbare Dinge daran, dass du uns zusammenstellst als deine Gemeinde. Dass du uns hier rufst, einander zu dienen und den Menschen zu dienen, die du noch dazu rufst. Und dass wir miteinander da in diesem Dienst stehen. Danke für alles Wunderbare, was hier schon geschieht, was wir in unserem Leben schon erlebt haben. Und jeder könnte erzählen davon, wo Menschen waren in seinem Leben, die ihm den nächsten Schritt gezeigt haben. Aber ich bete auch für dieses Jahr und die Zeit, die vor uns liegt, dass wir diesen Dienst aneinander tun und an den Menschen in dieser Stadt. Dir sei die Ehre, Herr. Amen.